Hallo und herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Mein Name ist Ilonka und heute ist der 30. Juli und wir lesen weiter in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr dabei seid und heute reinhört. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Und ich werde euch natürlich die einzelnen Stellen immer direkt vorher angeben und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Aus dem zweiten Buch Chronik lesen wir von Kapitel 25 ab Vers 17 bis Kapitel 28 Vers 27. Amasjas Krieg mit Israel. König Amasja von Juda beriet sich mit seinen Hofleuten. Dann schickte er Boten zu König Joasch von Israel, dem Sohn von Joahas und Enkel von Jehu, und ließ ihm sagen: Komm, tritt mir im Kampf gegenüber, damit wir sehen, wer stärker ist. König Joasch antwortete ihm: Der Dornstrauch auf dem Libanon sagte zur Zeder: Gib meinem Sohn deine Tochter zur Frau. Aber die wilden Tiere liefen über den Dornstrauch und zertrampelten ihn. Dein Sieg über die Edomiter ist dir zu Kopf gestiegen. Gib dich mit deinem Ruhm zufrieden und bleib zu Hause. Oder willst du dich ins Unglück stürzen und ganz Juda mit hineinreißen? Aber Amasja hörte nicht auf ihn. Gott hatte es so gefügt, denn er wollte die Leute von Juda in die Gewalt des Königs von Israel geben, weil sie bei den Göttern der Edomiter Rat und Hilfe suchten. König Joasch rückte zum Kampf heran. Bei Bet-Shemesh im Gebiet von Juda traf sein Heer auf das von König Amasja. Die Männer von Juda wurden geschlagen und liefen auseinander, jeder kehrte nach Hause zurück. Amasja wurde bei Bet-Shemesh von Joasch gefangen genommen und nach Jerusalem mitgeführt. Dort ließ Joasch die Stadtmauer auf einer Länge von 200 Metern niederreißen, vom Ephraim-Tor bis zum Ecktor. Er nahm alles Gold und Silber und alle kostbaren Geräte mit, die sich im Tempel unter der Aufsicht Obed-Edoms befanden, ebenso alle Schätze aus dem königlichen Palast. Außerdem führte er eine Anzahl von Geiseln mit sich nach Samaria. König Amasja von Juda überlebte König Joasch von Israel um 15 Jahre. Was es sonst noch über Amasja zu berichten gibt, vom Anfang bis zum Ende, das ist nachzulesen im Buch der Könige von Juda und Israel. Seit der Zeit, als er sich vom Herrn abwandte, gab es in Jerusalem eine Verschwörung gegen ihn. Schließlich floh er nach Lachisch, aber die Verschwörer schickten ihm auch dorthin Männer nach, die ihn umbrachten. Auf einem mit Pferden bespannten Wagen holte man ihn in die Hauptstadt zurück und bestattete ihn in der Grabstätte seiner Vorfahren. König Usia, seine Macht und sein Reichtum. Alle Männer von Juda machten Usia als Nachfolger seines Vaters Amasja zum König. Er war damals 16 Jahre alt. Er eroberte nach dem Tod seines Vaters die Stadt Elat zurück und baute sie zur Festung aus. Usia war 16 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 52 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jecholja und stammte aus Jerusalem. Er folgte dem Vorbild seines Vaters Amasja und tat, was dem Herrn gefällt. Solange Sechaja lebte, der ihn dazu anhielt, bemühte er sich, dem Willen Gottes zu folgen. Und solange er dem Herrn gehorsam war, gab der Herr ihm Erfolg. Er unternahm einen Feldzug gegen die Philister. Dabei ließ er die Mauern von Gath, Jabne und Aschdod niederreißen. Seinerseits aber befestigte er eine Reihe anderer Orte im Gebiet von Aschdod und im übrigen Land der Philister. Gott stand ihm bei in diesem Kampf gegen die Philister. Ebenso auch gegen die Araberstämme, die in der Gegend von Gur Baal wohnten, und gegen die Meoniter. Die Meoniter zahlten ihm Tribut. Er wurde so mächtig, dass sein Ruhm bis nach Ägypten drang. In Jerusalem baute er Türme am Ecktor, am Taltor und am sogenannten Winkel und befestigte sie stark. Auch im Wüstengebiet ließ er Wehrtürme errichten und viele Zisternen anlegen, weil er im Hügelland und auf der Hochebene große Viehherden besaß. Außerdem beschäftigte er in den Bergen und in der fruchtbaren Niederung viele Landarbeiter und Weinbauern, weil er viel von der Landwirtschaft hielt. Usia hatte auch ein kriegstüchtiges Heer, das aus den wehrfähigen Männern des ganzen Volkes bestand. Der Listenführer Jehiel und der Amtsmann Maaseja waren beauftragt worden, sie alle zu erfassen. Die Aufsicht dabei hatte Hanania, einer der obersten königlichen Beamten. Das Heer war in Abteilungen gegliedert. 2600 Sippenoberhäupter waren die Anführer. Unter ihrem Befehl stand eine Heeresmacht von 307.500 Mann, so stark und schlagkräftig, dass der König es mit allen seinen Feinden aufnehmen konnte. Er rüstete seine Männer mit Schilden, Speeren, Helmen, Brustpanzern, Bogen und Schleudersteinen aus. König Jotam. Jotam war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jerusha und war eine Tochter Zadoks. Er tat, was dem Herrn gefällt, und folgte in allem dem Vorbild seines Vaters Usia. Aber er drang nicht wie dieser in den Tempel ein. Das Volk jedoch blieb bei seinem verkehrten Treiben. Jotam baute das obere Tor am Tempel des Herrn und verstärkte die Mauern am Ophel an vielen Stellen. Er befestigte eine Reihe von Städten in den Bergen von Juda und errichtete Burgen und Türme in den Waldgebieten. Er führte Krieg gegen den König der Ammoniter und besiegte ihn. Die Ammoniter mussten ihm in jenem Jahr 100 Zentner Silber, 1500 Tonnen Weizen und 1500 Tonnen Gerste abliefern. Ebenso auch noch im nächsten und übernächsten Jahr. Jotam wurde sehr mächtig, weil er sich in allem, was er tat, nach dem Willen des Herrn, seines Gottes, richtete. Was es sonst noch über Jotam zu berichten gibt, über alle seine Kriegszüge und sonstigen Unternehmungen, das ist nachzulesen im Buch der Könige von Israel und Juda. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre in Jerusalem. Als er starb, wurde er in der Davidsstadt bestattet. Sein Sohn Ahas wurde sein Nachfolger. König Ahas. Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre lang in Jerusalem. Er tat nicht, wie sein Ahnherr David, was dem Herrn gefällt, sondern folgte dem schlechten Beispiel der Könige von Israel. Er ließ Standbilder des Gottes Baal gießen und brachte im Hinnom-Tal Räucheropfer dar. Er ließ sogar seine eigenen Söhne als Opfer verbrennen und folgte damit der abscheulichen Sitte der Völker, die der Herr vor den Israeliten aus dem Land vertrieben hatte. An den Opferstätten der fremden Götter, auf den Hügeln und unter allen heiligen Bäumen verbrannte er Opfergaben und feierliche Opfermäler. Wegen all dieser Untaten gab ihn der Herr, sein Gott, in die Hand des Königs von Syrien. Die Syrer besiegten ihn und brachten viele Judäer gefangen nach Damaskus. Zugleich gab der Herr ihm auch in die Hand des Königs von Israel. Pekach, der Sohn von Remalja, bereitete ihm eine schwere Niederlage. An einem einzigen Tag fielen 120.000 Männer aus Juda, lauter tüchtige Krieger, zur Strafe dafür, dass die Judäer sich vom Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren, abgewandt hatten. Sichri, ein tapferer Mann aus dem Stamm Ephraim, tötete den Prinzen Maaseja, den Palastvorsteher Asrikam und Elkana, den Stellvertreter des Königs. Die Männer von Israel nahmen 200.000 Frauen und Kinder aus ihrem Brudervolk als Gefangene mit. Außerdem machten sie reiche Beute und brachten sie nach Samaria. Die Rückgabe der Gefangenen. In Samaria lebte ein Prophet des Herrn namens Oded. Als das Heer dorthin zurückkam, ging er ihm entgegen und sagte: Der Herr, der Gott eurer Vorfahren, war zornig auf die Judäer, deshalb hat er sie in eure Hand gegeben. Ihr aber habt mit einer solchen Wut drauf losgemordet, dass es zum Himmel schreit. Nun wollt ihr auch noch diese Gefangenen aus Juda und Jerusalem zu euren Sklaven und Sklavinnen machen? Habt ihr denn noch nicht genug Schuld gegen den Herrn auf euch geladen? Hört jetzt auf mich. Diese Gefangenen sind eure Brüder und Schwestern. Lasst sie wieder heimkehren. Sonst wird sich der Zorn des Herrn gegen euch kehren. Auch einige der führenden Männer aus dem Stamm Ephraim traten dem heimkehrenden Heer entgegen, nämlich Asaja, der Sohn von Johanan, Berechja, der Sohn von Meschilemot, Jehiskia, der Sohn von Schallum und Amasa, der Sohn von Hatlai. Sie sagten: Ihr dürft die Gefangenen nicht hierher bringen. Unser Unrecht und unsere Schuld gegenüber dem Herrn sind schon so groß, dass er zornig auf uns ist. Wollt ihr die Schuld noch größer machen? Da ließen die Kriegsleute in Gegenwart der führenden Männer und der ganzen versammelten Gemeinde die Gefangenen frei und verzichteten sogar auf die Beute. Einige Leute wurden namentlich bestimmt und beauftragt, sich um die Gefangenen zu kümmern. Sie gaben allen, die nicht genug anzuziehen hatten, Kleidungsstücke und Schuhe aus dem Beutegut. Sie gaben ihnen zu essen und zu trinken und versorgten die Verwundeten. Alle, die zum Gehen zu schwach waren, setzten sie auf Esel und brachten sie bis nach Jericho, der Palmenstadt. Dort waren sie nicht mehr weit von ihren Landsleuten. Dann kehrten die Männer von Israel wieder nach Samaria zurück. Ahas sucht vergeblich Hilfe in Assyrien. Damals schickte König Ahas eine Botschaft an das Königshaus von Assyrien und bat um Hilfe, weil die Edomiter wieder ins Land eingedrungen waren. Sie hatten Juda besiegt und viele Gefangene weggeführt. Auch die Philister waren in das Hügelland und in das Südland von Juda eingefallen. Sie hatten die Städte Bet-Shemesh, Ajalon und Gederot eingenommen, wie auch Socho, Timna und Gimso mit den dazugehörigen Dörfern und hatten sich dort festgesetzt. Der Herr bereitete Juda diese Niederlagen als Strafe für die Sünden von König Ahas, der ihm die Treue gebrochen und die Zügellosigkeit des Volkes geduldet hatte. Der Assyrerkönig Tiglath-Pileser rückte tatsächlich mit seinem Heer heran, aber anstatt Ahas zu unterstützen, setzte er ihn unter Druck. Ahas lieferte die Schätze aus dem Tempel des Herrn, aus dem Königspalast und aus dem Besitz der führenden Kreise an ihn aus und bekam doch nicht die erwartete Hilfe. Selbst in dieser Zeit schwerster Bedrängnis blieb Ahas dem Herrn ungehorsam, er trieb es sogar noch schlimmer. Er opferte den Göttern von Damaskus, obwohl die Leute von Damaskus ihn geschlagen hatten. Er sagte sich: Diese Götter haben den Königen von Syrien geholfen und mich besiegt. Wenn ich ihnen nun Opfer darbringe, werden sie mir ebenso helfen. Aber ihm und ganz Israel brachten sie nur Unglück. Ahas ließ auch die Geräte aus dem Haus Gottes zusammentragen und zerschlagen, und die Tore des Tempels ließ er schließen. Stattdessen errichtete er Altäre an allen Ecken in Jerusalem. Auch in allen anderen Städten von Juda ließ er Opferstätten errichten, um den fremden Göttern Opfer darzubringen. Mit all dem forderte er den Zorn des Herrn, des Gottes seiner Vorfahren, heraus. Was es sonst noch über Ahas zu berichten gibt, über alle seine Taten vom Anfang bis zum Ende, das ist nachzulesen im Buch der Könige von Juda und Israel. Ahas starb und wurde in Jerusalem bestattet, aber nicht in der Grabstätte der Könige von Israel. Sein Sohn Hiskia wurde sein Nachfolger. Aus dem Römerbrief, Kapitel 13. Weisungen für das Verhalten gegenüber staatlichen Organen. Alle ohne Ausnahme müssen sich den Trägern der Staatsgewalt unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Die jeweiligen Amtsträger sind von ihm eingesetzt. Wer sich also gegen die staatliche Ordnung auflehnt, widersetzt sich der Anordnung Gottes. Und wer das tut, zieht sich damit die Verurteilung im Gericht Gottes zu. Vor den staatlichen Machthabern müssen sich nicht die fürchten, die Gutes tun, sondern nur die, die Böses tun. Wenn du also ohne Angst vor der Staatsgewalt leben willst, dann tu, was recht ist, und sie wird dich dafür loben. Denn die staatliche Macht steht im Dienst Gottes, um dich zum Tun des Guten anzuspornen. Wenn du aber Böses tust, musst du dich vor ihr fürchten. Ihre Vertreter tragen nicht umsonst das Schwert. Sie stehen im Dienst Gottes und vollstrecken sein Urteil an denen, die Böses tun. Darum müsst ihr euch der Staatsgewalt unterordnen, nicht nur aus Furcht vor dem Gericht Gottes, sondern auch, weil euer Gewissen euch dazu anhält. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Denn die Staatsbeamten handeln als Beamte Gottes, wenn sie beharrlich darauf bestehen. Gebt also jedem, was ihr schuldig seid. Wem Steuern zustehen, dem zahlt Steuern. Wem Zoll zusteht, dem zahlt Zoll. Wem Respekt zusteht, dem erweist Respekt. Und wem Ehre zusteht, dem erweist Ehre. Das Liebesgebot als Summe der Gebote Gottes. Bleibt niemand etwas schuldig, außer der Schuld, die ihr niemals abtragen könnt, der Liebe, die ihr einander erweisen sollt. Wer den Mitmenschen liebt, hat alles getan, was das Gesetz fordert. Ihr kennt die Gebote. Brich nicht die Ehe, morde nicht, beraube niemand, blicke nicht begehrlich auf das, was anderen gehört. Diese Gebote und alle anderen sind in dem einen Satz zusammengefasst: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer liebt, fügt seinem Mitmenschen nichts Böses zu. Also wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Leben im Licht des kommenden Tages. Macht ernst damit und das erst recht, weil ihr wisst, was die Stunde geschlagen hat. Es ist Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen. Denn unsere endgültige Rettung ist nahe, sie ist uns jetzt näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag. Deshalb wollen wir alles ablegen, was zur Finsternis gehört, und wollen uns mit den Waffen des Lichtes rüsten. Wir wollen so leben, wie es zum hellen Tag passt. Keine Sauf- und Fressgelage, keine sexuellen Ausschweifungen, keine Streitigkeiten und Rivalitäten. Lasst Jesus Christus, den Herrn, euer ganzes Leben bestimmen. Und hätschelt nicht eure alte, selbstsüchtige Natur, damit die Begierden keine Macht über euch gewinnen. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirt. Ein Lied Davids. Der Herr ist mein Hirt, darum leide ich keine Not. Er bringt mich auf saftige Weiden und lässt mich ruhen am frischen Wasser und gibt mir neue Kraft. Auf sicheren Wegen leitet er mich, dafür bürgt er mit seinem Namen. Und muss ich auch durchs finstere Tal, ich fürchte kein Unheil. Du, Herr, bist ja bei mir. Du schützt mich und du führst mich. Das macht mir Mut. Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir deinen Tisch. Festlich nimmst du mich bei dir auf und füllst mir den Becher randvoll. Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag. In deinem Haus darf ich nun bleiben, mein Leben lang. Aus Sprüche 20 lesen wir Vers 11. Schon einen jungen Menschen erkennst du an seinen Taten. Du siehst daran, ob er Charakter hat. Soweit der heutige Bibeltext. Die Losung steht in Psalm 119, Vers 26. Ich erzähle dir meine Wege und du erhörst mich. Lehre mich deine Gebote. Und aus 1. Johannes 5, Vers 12. Wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Und so wünsche ich euch einen ganz gesegneten Sonntag heute und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir werden weiterlesen. Bis dann. Tschüss.